Die Liebe Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Sie haben es schon gehört, ihr habt es schon gehört, wir feiern heute Trinitatis, das Fest der heiligen Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit. Ich denke, das ist ein Thema, was die einen ganz gut verstehen und schon verinnerlicht haben, und für andere ist es ein Thema, was sie nicht verstehen und deshalb auch beiseite legen. Was vielen jetzt im 21. Jahrhundert gar nicht mehr so bewusst ist, ist die Tatsache, dass diese Lehre von der Dreieinigkeit jahrhundertelang sich entwickelt hat. Also angefangen in den ersten Jahrhunderten nach Christus, als sich dann die Kirche immer mehr entwickelt, gefestigt und ausgebreitet hat und es auch Synoden und Konzile gab, wo über die Inhalte des christlichen Glaubens, man wollte sich ja einig werden darüber, was lehren wir eigentlich die Menschen. Es sind ja viele Strömungen auch entstanden, die gegeneinander gearbeitet haben. Und eigentlich erst im 6., 7. Jahrhundert, also genau im 7. Jahrhundert auf der Synode von Toledo, wurde dann diese Lehre von der Dreieinigkeit beschlossen. Und das, was auch wenige wissen, ist, dass die Lehre Mohammeds, also Sie wissen, der Urheber des Islam, der im 6. Jahrhundert nach Christus gelebt hat und auch dann seine Eingebungen aufgeschrieben hat, die wir im Koran nachlesen können, dass eine seiner Hauptziele war und auch noch immer des Islam ist, die Menschen von genau dieser Irrlehre zu befreien. Nämlich, seiner Meinung nach, ist die Dreieinigkeitslehre eine Vielgötterei. Dass, wenn Sie schon mal mit einem Muslim im Gespräch waren, dann werden Sie vielleicht erfahren haben, dass die Muslime eben denken, wir glauben an drei Götter. Und das ist Vielgötterei und das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung, denn es gibt nur einen Gott. Und dann ist es gut, wenn wir Christen wissen, wie wir darauf antworten können, um vielleicht auch ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander und lernen, einander besser zu verstehen und auch unseren eigenen Glauben zu artikulieren und zu erklären. Denn eigentlich ist ja das Wort Dreieinigkeit allein dem Wort nach schon ein Widerspruch in sich, entweder drei oder eins. Und ich denke, dass da auch ein kleines Missverständnis zugrunde liegt, nämlich, dass wir fälschlicherweise oder viele von drei Personen sprechen. Es sind aber nicht drei Personen, sondern es ist nur eine Person, ein Gott, der aber sich auf verschiedene Weisen, nämlich auf drei Arten und Weisen, den Menschen offenbart hat. Und der Grund für dieses Missverständnis liegt tatsächlich in dem Wort Person, ein lateinisches Wort, was sich jetzt so im Laufe der letzten, man kann schon sagen Jahrtausende, dahin entwickelt hat, dass wir es eigentlich nur noch so verwenden, dass wir an eine Person denken, an einen Menschen, wenn wir von Person sprechen. Aber die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes Persona, und damals war ja die Amtssprache des Römischen Reiches Latein und auch die ganzen theologischen Texte wurden auf Latein verfasst. Dieses Wort Persona wurde aus der Theaterwelt entlehnt. Tertullian, ein christlicher Schriftsteller im 2. Jahrhundert, hat viel darüber geschrieben, auch im Blick auf die Dreieinigkeitslehre. Und der Gedanke dahinter ist, damals wurde im Theater noch mit Masken gespielt, also die waren an einem Stab, war eine Maske befestigt und die hat man sich vorgehalten, um sozusagen die Rolle, die man spielt, noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Und so ist auch die Dreieinigkeitslehre zu verstehen, dass es Gott, der eine Gott ist, der eine wahre Gott, der aber sozusagen verschiedene Rollen wahrnimmt oder in verschiedenen Rollen den Menschen begegnet. Einmal in der Rolle, mit der Maske, des Schöpfers oder des Vaters, einmal in der Rolle oder in der Charaktereigenschaft des Sohnes und dann in der Rolle oder Charaktereigenschaft des Heiligen Geistes. Und das ist gar nicht so weit entfernt von der Erfahrung die wir Menschen alle machen. Ich habe auch verschiedene Rollen, die ich wahrnehme und bin doch immer dieselbe. Ich bin Cornelia, die Ehefrau von Desmond, und ich bin Cornelia, die Mutter von Joyce und Nora, und ich bin Cornelia, die Pfarrerin. Und ich bin in jeder Rolle anders erlebbar und trotzdem bin ich immer dieselbe. Es ist nur ein Mensch, eine Person mit verschiedenen Rollen oder Charaktereigenschaften. Auch im Recht hat sich dieses Wort Persona dann eingebürgert. Es gibt die öffentliche Person oder die Person des öffentlichen Rechts und die Privatperson. Das trifft auf uns alle zu. Und trotzdem ist es dieselbe Person. Jeder von uns hat verschiedene Rollen, die er wahrnimmt. Einmal in der Öffentlichkeit und einmal privat. Und trotzdem bleibt ihr immer der oder dieselbe. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so abwegig, diese Vorstellung der Dreieinigkeit. Gott, der eine Gott, der sich als Vater oder Schöpfer, als Sohn und als Tröster offenbart. Er ist und bleibt immer derselbe und in jeder seiner Rollen ansprechbar. Die sogenannte Trinitätslehre, ja, ist trotzdem für viele ziemlich kompliziert. Ich muss dabei immer an ein witziges Ereignis denken, das ich mal in Island hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe in der Gemeinde. Falls ja, dann verzeiht mir. Da ist nach dem Kindergottesdienst, nach der Kinderkirche mal ein Kind auf mich zugekommen. Und in Island ist es so, auch in der evangelischen Kirche, die dort ja die Mehrheit ist, dass man sich beim Votum oder so, immer wenn man vom Vater, Sohn, Heiliger Geist spricht, bekreuzigt man sich. Und das Kind hat zu mir gesagt, also warum Gott im Kopf ist und Jesus im Herzen, das verstehe ich. Aber was der Heilige Geist in den Schultern macht, das verstehe ich nicht. Das Wesentliche dabei ist, dass wenn Gott sich in verschiedenen Rollen auf verschiedene Art und Weise den Menschen offenbart, dass doch alle drei Offenbarungen zusammengehören. Sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist ist immer der ganze Gott und nicht nur ein Teil von ihm. Es sind drei Begegnungsformen, kann man sagen, drei Rollen, drei Charaktereigenschaften, aber jeweils der eine Gott. Und einmal begegnet Gott uns eben in der Schöpfung. Und das ist etwas, was auch viele wahrnehmen, die vielleicht gar nicht so oft in die Kirche gehen. Die erleben Gott auch in der Schöpfung. Und das darf man nicht kleinreden, denn das ist eine Offenbarungsart Gottes. Er begegnet den Menschen in der Schöpfung, in der Größe, in der Vielfalt, in der Schönheit. Und dann natürlich in Christus. Und in Christus offenbart er uns das Heil. Er überwindet die Kluft, den Bruch, den die Menschen ja selber zustande gebracht haben. Sie haben sich getrennt von diesem Schöpfergott. Christus überwindet diese Trennung und offenbart uns das Heil. Und dann begegnet uns Gott in der Kraft seines Heiligen Geistes mitten in unserer Existenz. Und das Interessante ist aber, und darum soll es heute eigentlich gehen, dass die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes auch mit unserem ganz persönlichen Glaubensleben etwas zu tun hat. Und die Gedanken, die ich jetzt im Folgenden ausführen werde, die stammen nicht von mir selbst, sondern die habe ich im Austausch mit Dr. Klaus Douglas erfahren, der gleichzeitig auch Pfarrer ist und Referent im Zentrum Verkündigung unserer Landeskirche, zuständig für missionarische Gemeindeentwicklung. Vielleicht erinnern Sie sich an ihn. Er hat im letzten Jahr am ersten Advent hier bei uns gepredigt. Mit dem kam ich ins Gespräch und er hat mich gefragt, wie es mir so geht. Und ich habe ihm von der Gemeinde erzählt und von den verschiedenen Strömungen, die ja sowohl schön sind, als auch eine Herausforderung darstellen. Und dann hat er zu mir gesagt, du, das erinnert mich an ein Buch von Christian Schwarz, wo es ja um den Begriff der trinitarischen Gemeinde beziehungsweise um den Begriff des trinitarischen Glaubens geht. Das Buch heißt Die dreifache Kunst, Gott zu erleben. Und da möchte ich Ihnen ein Zitat vorlesen. Ein neues Verständnis der Trinität hilft uns nicht nur zu einem neuen Gottesbild, es verhilft uns auch zu neuen Gotteserfahrungen. Es führt zu einer vertieften Erkenntnis unserer Stärken, unserer Grenzen, unserer Feindbilder, unserer Träume, unserer Ängste. Es erklärt auf verblüffend einfache Weise die Konflikte, die Christenheit so sehr lähmen. Und es kann zu einem kreativen Schlüssel werden, die Energien, die sich hinter diesen Konflikten verbergen, für einen fruchtbaren Veränderungsprozess zu nutzen. Es geht bei der Lehre von der Trinität nämlich nicht darum, dass wir irgendwelche Formeln für wahr halten, die wir nicht verstehen, sondern es geht darum, dass wir selber so ganzheitlich und trinitarisch glauben. Kurz gesagt, wir sollen nicht an die Trinität glauben, an die Dreieinigkeit, sondern wir sollen selbst trinitarisch glauben, selbst diesen ganzheitlichen Glauben entwickeln, so wie Gott ganz wird in allen seinen drei Offenbarungsformen. Die drei Offenbarungen entsprechen nämlich innerhalb des Christentums auch drei Frömmigkeitsformen. Da ist zum einen der Schöpfungsglaube, dann der Christusglaube und der Geistglaube. Christian Schwarz spricht von Spiritualität, also Schöpferspiritualität und so weiter. Ich finde, das Wort Glaube trifft es ein bisschen besser. Und worauf es jetzt ankommt, ist, von diesen dreien ausgehend zu einem Glauben hindurchzudringen. Das ist die große Herausforderung für uns Christen. Und jetzt wollen Sie vielleicht wissen, wer sich sozusagen hinter diesen Arten zu glauben verbirgt. Nun, der Schöpfungsglaube, das sind die Christen oder die Menschen, die sich an der Schöpfung freuen und die eben in der Schöpfung die Größe Gottes entdecken, die die Möglichkeiten dieses Gottes groß schätzen, die er auch in uns als Schöpfer hineingelegt hat. Das sind Menschen, die Lust haben an der Erkenntnis, Freude an sinnlichen Eindrücken, die auch einen Sinn für Schönheit kultivieren, die auch keine Berührungsängste haben mit den Erkenntnissen moderner Wissenschaft, die sich auch politisch einsetzen, gesellschaftlich, die da, ich sag mal, offener sind und sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Dann gibt es die den Christusglauben ganz auf ihr Schild schreiben. Die studieren die Bibel ganz intensiv. Sie setzen sich eingehend mit der Person Jesus auseinander. Sie bauen eine persönliche Beziehung zu Jesus auf, betonen das auch sehr stark, dass es darum geht, das Kreuz zu erkennen, die eigene Sünde zu erkennen und zu überwinden oder Gott hinzulegen, Vergebung zu erfahren, an die Auferstehung zu glauben. Und der Missionsbefehl nimmt einen großen Raum ein bei diesen Menschen. Nachfolge und Jüngerschaft ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dann gibt es diejenigen, die den Geist in den Mittelpunkt stellen. Bei denen gehört dazu, dass es nicht nur eine Kirche des Wortes ist, also des Verstandes, der Logik, sondern eine Kirche aus der Kraft Gottes heraus. Dazu gehört natürlich das Entdecken, Fördern und Einsetzen der Gaben, die Gott uns durch seinen Geist gegeben hat, die starke Betonung von Segnung und Lobpreis und die Sehnsucht auch danach, Grenzen aufzubrechen. Und trinitarischer Glaube wäre es nun, wenn man diese drei Arten des Glaubens liebevoll zusammenbringt. Ich denke, dem einen oder der anderen gelingt das, aber vielen gelingt es auch nicht. Und bei mir geht das mal so hoch und runter. Und ich glaube, wenn wir so zurückschauen in die Geschichte der Christenheit, dann wissen wir, dass es der Kirche, der Christenheit, leider nie so gut gelungen ist, da zueinander zu finden. Bis heute gibt es in der Kirche drei große Gruppen, die sich zunächst einmal positiv betrachtet, jede für sich als Anwalt eine dieser Offenbarungsweisen Gottes verstehen lassen. Das sind zunächst, und vielleicht haben Sie diesen Gedanken jetzt auch schon selber so gehabt, die Liberalen, die sich als Anwalt der Schöpfungsoffenbarung verstehen. Dann gibt es die Evangelikalen, die sich als Anwalt der Heilsoffenbarung in Jesus Christus verstehen, und die Charismatiker, die der Anwalt der persönlichen Offenbarung durch den Geist sind. Und es ist ganz wichtig, dass wir das immer im Blick behalten, dass jede dieser Gruppen ein für sich absolut berechtigtes und wahres Anliegen vertritt. Ich will das ein bisschen ausführen. Die Liberalen verstehen sich als Anwalt der Schöpfungsoffenbarung. Für sie stehen Themen wie Bewahrung der Schöpfung, ich hatte es schon gesagt, Friede und Gerechtigkeit im Vordergrund. Hier wird die politische und die gesellschaftliche Dimension des christlichen Glaubens betont. Es geht um die Verantwortung, die wir haben in dieser Welt. Kunst, Liturgie, Wissenschaft, Freiheit, Sinnlichkeit haben bei ihnen sehr viel wahrscheinlicher eine Heimat als bei den evangelikalen oder charismatischen Gruppen. Und die Evangelikalen als Anwalt der Heilsoffenbarung, die betonen die Notwendigkeit der persönlichen Beziehung zu Jesus. Und nicht umsonst sind sie es, die sich für den Absolutheitsanspruch Jesu einsetzen. Bei ihnen wird das Thema Evangelisation großgeschrieben. Menschen, die ohne Christus sind, sind verloren. Und die sollen gerettet werden. Ja, und die Charismatiker, das wissen wir auch, als Anwalt der persönlichen Offenbarung, denen geht es um das reale Erleben der Kraft des Heiligen Geistes. Eben nicht nur als Denkkategorie, sondern als lebensverändernde Macht im eigenen Leben. Und von daher erklärt sich auch deren starkes Interesse an den Gaben des Geistes und deren Wirkungen. Tja, und jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, welches von den drei Lagern hat denn recht? Haben Sie eine Antwort? Keine. Oder alle drei natürlich. So klar, wie uns das vielleicht ist, dass alle drei recht haben, so wenig leben wir diese Überzeugung im Alltag. In christlichen Gemeinden, auch in christlichen unterschiedlichen Konfessionen und ich glaube auch in unserer Gemeinde gibt es immer wieder Konflikte, die genau dieser Unterschiedlichkeit entspringen. Zumindest kann ich das bei mir selber beobachten. Es fällt mir auf, dass in unserer Gemeinde, und das ist schon was Besonderes, es genau diese drei Frömmigkeitsstile oder Glaubensformen gibt. Meistens ist das so, dass man in eine Gemeinde kommt, die sehr homogen ist, wo sich sozusagen dieselben Leute finden. Aber hier in dieser Gemeinde würde ich sagen, ist mein Eindruck, meine Erfahrung in den letzten Jahren, ist jede Gruppe vertreten. Und das ist ein Segen, das ist eine tolle Chance, genau diesen trinitarischen Glauben zu leben und Gott in seiner Ganzheit den Menschen weiterzugeben. Aber es ist eben auch eine riesengroße Herausforderung. Und vielleicht, wenn Sie so zurückdenken oder gerade aktuell, fällt Ihnen auch ein Konflikt ein mit einer Person, wo Sie merken, die glaubt anders als ich. Vielleicht enger oder zu weit, zu viel Freiheit. Da wird der Geist so sehr betont und man selber hat vielleicht Angst davor. Oder es geht immer nur um die Bibel und Jesus. Und die Schöpfung und die Politik und die Gesellschaft fällt hinten runter. Ich glaube, es kennt jeder von uns, dass wir da auch manchmal uns schwer miteinander tun, wenn wir merken, der andere ist anders als ich. Der baut seinen Glauben auf ein anderes Erlebnis mit Gott auf, weil Gott sich ihm eben auf eine bestimmte Art und Weise offenbart hat. Die Charismatiker, die gerne eben die Gaben des Geistes zum Fundament machen, die gerne laut beten in der Gebetsgemeinschaft und das Sprachengebet betonen, wie wichtig das ist für den eigenen Glauben. Daran stören sich manche. Es macht vielen auch Angst und sagen, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht. Oder die Liberalen, die sich an der Engstirnigkeit in Anführungsstrichen der Evangelikalen stören oder an der Gefühlsbetonung der Charismatiker. Es ist nicht so leicht. Und diese Unterschiedlichkeit, die wir in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde feststellen, kann wirklich zu erheblichen Konflikten führen, gerade dann, wenn jeder von sich glaubt, dass er allein Recht hat. Aber letztendlich ist es ein sinnloser Streit, weil wir ja so gesehen alle Recht haben und etwas von der Wahrheit und von dem Wesen Gottes widerspiegeln in unserem Glauben. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von dem Elefanten beziehungsweise von den 5 blinden Männern kennen, 5 blinde Gelehrte, die einem König erklären sollen, wie ein Elefant aussieht, der noch nie einen gesehen hatte. Und die 5 blinden Männer reisen dann eben dahin, wo es Elefanten gibt und sie lassen sich einen Elefanten vorführen und jeder betastet ein anderes Teil dieses Elefanten. Und der erste sagt eben, ja, der fasst den Rüssel an, ja, der Elefant ist es wie eine Schlange. Der andere sagt, nee, der Elefant ist eher wie ein großer Fächer, der hat das Ohr betastet. Dann wieder ein anderer sagt, es ist eher wie eine Säule, der hatte ein Bein in der Hand. Und wieder einer sagt, ja, es ist eher wie eine kleine Strippe mit Haaren am Ende, der hat nur den Schwanz in der Hand gehabt. Und wieder ein anderer sagt, nee, das ist ein riesig großes Tier mit ja, viel Masse und Rundungen und ein paar Borsten drauf, der hat den Rumpf des Tieres berührt. Und dann streiten die sich natürlich und sagen, ja, das gibt's doch gar nicht so. Das kann ja nicht sein, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen mit diesem einen Tier gemacht haben. Aber sie berichten dann dem König von ihren widersprüchlichen Äußerungen und sie haben auch ein bisschen Angst, dass der König zornig wird, weil es eben nicht sein kann. Aber der König in seiner Weisheit lächelt und sagt, danke, jetzt weiß ich, wie ein Elefant aussieht. Es ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie eine Schlange ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der ähnlich einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren dran aussieht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Und dann waren die Gelehrten zufrieden und wussten, dass jeder eben nur einen Teil dieses Ganzen entdeckt hatte und sich vielleicht auch damit zufrieden gegeben hatte. Wie wäre es denn, wenn wir, jeder für sich, sich herausfordern ließe, sich auf den Weg zu machen und Gott vielleicht noch auf eine andere Art und Weise zu begegnen, wo er sich vielleicht bisher dagegen gesträubt hat oder sich schwer damit tut? Wenn wir uns nämlich nicht auf den Weg machen, dann verwehren wir uns selbst eine ganzheitliche Glaubenserfahrung, dann bleiben uns bestimmte Erkenntnisse verschlossen. Ich habe durch meine Kindheit in der DDR verschiedene Frömmigkeitsformen wahrgenommen. Es war ja sowieso eine ganz spezielle Situation für sich in der DDR, Christ zu sein. In Island habe ich viele Erfahrungen gemacht und mir ist das eigentlich so im Laufe meines Lebens klar geworden, dass alles wichtig ist und dass alles derselbe Gott ist. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Deshalb bin ich total überzeugt von der Lehre der Dreieinigkeit, weil ich wirklich glaube, es ist ein Gott, der sich auf diese drei Arten und Weisen den Menschen offenbart, weil ich es selber so erlebt habe. Und deshalb liegt mir auch so viel daran, zwischen diesen Lagern zu vermitteln und darauf aufmerksam zu machen, dass es derselbe Gott ist, an den wir glauben. Und dass unsere jeweiligen Schwerpunkte, die wir setzen, jeweils eine ganz wichtige Seite Gottes widerspiegeln und offenbaren. Manchmal gelingt mir das ganz gut, aber manchmal verzweifle ich selbst an den Unterschieden. Und trotzdem, ich möchte mich auf den Weg machen und dazu beitragen, dass wir alle in der Erkenntnis wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Der Predigttext für heute ist ein ganz kurzer und ich werde ihn auch gar nicht groß ausführen. Ich will nur anhand von drei weiteren Bibelstellen klar machen, es ist ein Gott. Und das kann man mit ganz vielen Versen in der Bibel so tun. Der Predigttext stammt aus dem Römerbrief Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Es ist eigentlich ein Lobpreis. Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Amen. Hier wird die Weisheit Gottes angesprochen, die so tief ist, fast unerforschlich für uns Menschen. Und diese Weisheit spiegelt sich eben in der Schöpfung wider. Es gibt im Buch der Sprüche ein schönes Kapitel über die Weisheit, die als Liebling schon am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, bei ihm war. Sie spiegelt sich in Jesus Christus wider und im Heiligen Geist. Dazu drei Bibelverse. Der eine, den haben wir gerade gehört, wo es um die Weisheit geht, die in Gott verborgen liegt. Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken. Da müsste es, glaube ich, noch eine Folie dazu geben. In Christus, den Vers kennen Sie bestimmt auch, weil in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und im Heiligen Geist, weil geschrieben steht, niemand weiß, was in Gott ist, außer als allein der Geist Gottes. Wir sprechen auch vom Geist der Weisheit, wenn wir vom Geist Gottes reden. Also drei Offenbarungen, immer ein und derselbe Gott. Ich möchte euch fragen, seid ihr bereit, daran mitzuwirken, dass wir als Gemeinde eine trinitarische Gemeinde werden? Dass bei uns hier zusammenwächst, was zusammengehört. Die Miriam Hamann hat vorhin so schön gesagt, wie wichtig ist das, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen und nicht jede Gruppe für sich. Ich wünsche mir keine liberale Gemeinde. Ich wünsche mir auch keine evangelikale Gemeinde und auch keine charismatische. Aber ich wünsche mir eine Gemeinde, in der alles dreis seinen Platz hat und seinen Raum hat und Raum haben darf, wo wir uns gegenseitig respektieren und annehmen in unserer Unterschiedlichkeit. Dazu gehört aber eben auch, dass jeder Einzelne, so wie wir heute hier sitzen, für sich die Entscheidung treffen muss oder sollte, das zu wollen. Und dazu sind 5 Schritte hilfreich und die habe ich aus einer Predigt von Klaus Douglas entnommen. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich das darf. Die jetzt zum Schluss. Erstens, entschließe dich in deinem Glaubensleben, wachsen zu wollen. Ich denke, grundsätzlich sagen wir zu Gott, stärke meinen Glauben, lass mich dich erkennen, wer du bist, wie du bist. Aber sobald dann eben Konflikte oder Probleme auftauchen, dann machen wir uns schnell aus dem Staub. Wir können nicht wachsen, ohne dass es uns herausfordert. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Vor einer Wachstumsphase kommt immer die Trotzphase. Also lasst uns dahin durchgehen und sagen, ich will wachsen. Zweitens, strebe nach Ganzheitlichkeit. Und zwar zunächst einmal im eigenen Leben. Guck nicht, wie ein anderer glauben muss, was dem noch fehlt. Guck bei dir selbst. Wo bist du und wo willst du hin? Strebe nach Ganzheitlichkeit. Gib dich nicht mit einer Offenbarung, mit einer Erkenntnis zufrieden. Drittens, sei bereit, an deinen Schwächen zu arbeiten. Das ist nämlich der Punkt, dass wir meistens das eben verdrängen und an die Seite drücken, was uns schwerfällt, was uns herausfordert, was unsere Schwäche ist. Das kritisieren wir auch gerne bei anderen, weil sie da vielleicht eine Stärke haben. Und weil wir dann eben nicht bereit sind, an unseren Schwächen zu arbeiten, verurteilen wir das andere. Aber wenn du willst, dann sei bereit, an deinen Schwächen zu arbeiten. Bitte Gott, dass er dich genau in diesem Bereich wachsen lässt, der dir so schwer fällt. Und such nach Gelegenheiten, wo du das tun kannst. Viertens, freue dich an deinen Stärken. Auch wenn wir beschlossen haben, zu wachsen und auch unsere Schwächen in Blick zu nehmen, dann heißt das nicht, dass wir alles aufgeben müssen, was wir bisher geglaubt haben. Im Gegenteil, wir dürfen unsere Stärken betonen und auch dankbar dafür sein, für die Erkenntnis, für die Offenbarung, die uns Gott schon geschenkt hat. Wenn wir das nicht tun würden, das wäre ja total kontraproduktiv, denn jeder vertritt ja mit seiner Sicht der Dinge ein ganz wichtiges und unaufgebbares Anliegen. Und fünftens, nimm den anderen in seiner Andersartigkeit wahr und achte ihn. Da gibt es einen schönen Vers im Philipperbrief: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der andere in seiner Andersartigkeit auch zu glauben, ist nicht dazu da, dass wir ihn bekämpfen, sondern dass wir von ihm lernen. Und statt ihn darauf hinzuweisen, was ihm alles fehlt, sollten wir uns beugen und sagen, hey, ich kann von dir auch noch etwas lernen. Zum Schluss möchte ich noch einmal das Zitat von Christian Schwarz vorlesen und ich verbinde damit meine eigenen Hoffnungen im Blick auf unsere Gemeinde. Ein neues Verständnis der Trinität hilft uns nicht nur zu einem neuen Gottesbild, es verhilft uns auch zu neuen Gotteserfahrungen. Es führt zu einer vertieften Erkenntnis unserer Stärken, unserer Grenzen, unserer Feindbilder, unserer Träume, unserer Ängste. Es erklärt auf verblüffend einfache Weise die Konflikte, die die Christenheit so sehr lähmen. Und es kann zu einem kreativen Schlüssel werden, die Energien, die sich hinter diesen Konflikten verbergen, für einen fruchtbaren Veränderungsprozess zu nutzen. Das ist sicher kein leichtes Unterfangen, aber ganz sicher ein zielführendes und lohnenswertes. Amen.